Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Astrid Ravoud im Studio. Schönen guten Abend. Hannover und Nürnberg stehen als Absteiger der Fußball-Bundesliga fest. Alles andere wird erst am allerletzten Spieltag nächstes Wochenende entschieden. Dennoch war dies ein spannender 33. Spieltag heute, auf den wir gleich viele Reaktionen haben. Was noch? Deutschland startet einem Erfolg in die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei. Streamingdienste verändern Sportübertragungen und Kanadas dunkles Geheimnis. Jürgen Kalver berichtet über den aktuellen Missbrauchsskandal im Frauen- oder besser gesagt Mädchenfußball. Der Meisterschaftskampf in der Fußball-Bundesliga, der hätte heute entschieden werden können, wenn denn die Münchner Bayern heute angriffslustiger und treffsicherer gewesen wären. Während in allen anderen Stadien die Tore reihenweise fielen, kam der Tabellenführer bei RB Leipzig nur zu einem mageren 0:0. Thomas Kunze.
Keine Tore in diesem Topspiel, das war am Ende für RB Leipzig ein bisschen glücklich und für den FC Bayern ärgerlich. Die Bayern hatten nämlich erstens die besseren Chancen und können so zweitens die Meisterschaft noch nicht feiern. Nach intensiven zweikampfbetonten Minuten müssen Bayern-Verteidiger Niklas Süle und Co. mit diesem Ergebnis jetzt klarkommen.
Leipzig ist eine Top-Mannschaft, die stehen auch zurecht da oben, war ein ganz schweres Spiel. Ich denke, dass wir die klaren Chancen hatten, hinten eigentlich fast gar nichts zugelassen, obwohl wir dann relativ hoch standen. Ich muss sagen, wir haben heute ein sehr gutes Spiel gemacht, haben uns leider nicht belohnt, aber Leipzig hat auch gut dagegen gehalten, es war heute schwer hier.
Bei Leipzig wirklich gut verteidigte, auch wenn München Chancen durch Gnabry, Ribéry oder Lewandowski hatte. Nur einmal fand der Ball den Weg ins Tor. Goretzkas Treffer aber wurde nicht anerkannt in der zweiten Halbzeit, nachdem Lewandowski knapp im Abseits stand. Glücklich für Willi Orban und Co., Leipzigs Kapitän aber fand das 0:0 am Ende gerecht.
Ich glaube, wir haben heute gesehen, dass wir auch einige Räume kriegen. Wenn Bayern einen Fehler macht und wir die Bälle erobern, da können wir noch mutiger, noch kreativer sein im Offensivdrittel. Aber unterm Strich, du hast eine ordentliche Leistung.
Beide Teams treffen sich dann in zwei Wochen schon wieder zum Pokalfinale. Tore wird es dann auf jeden Fall geben.
Ja, damit fällt also die Entscheidung im Titelkampf erst am letzten Spieltag, in den die Bayern mit zwei Zählern Vorsprung gehen. Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende der Bayern, der sagte dazu:
Ich denke, wir haben alle ein großartiges Spiel heute gesehen. Beide Mannschaften haben klasse Fußball gezeigt. Ich glaube, es gibt auch keine zwei Meinungen darüber, dass wir die aktivere, etwas bessere Mannschaft heute waren. Wir haben viele Torschüsse uns herausgearbeitet. Das hat am Ende des Tages leider nicht zum Sieg gereicht. Aber ich bin überzeugt, wenn wir nächste Woche gegen Eintracht Frankfurt spielen und wieder mit demselben Spirit, mit derselben Einstellung und Qualität wie heute spielen, werden wir Deutscher Meister dann nächste Woche.
Dagegen wird Borussia Dortmund sicherlich was haben, liegt ja nur zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter München. Das ist eine wirklich spannende Ausgangslage vor dem großen Bundesliga-Finale dann, weil die Borussia heute gegen Fortuna Düsseldorf mal wieder mutig und offensiv agierte. Beim 3:2-Erfolg sagt Stefan Kaußen:
Der BVB hat trotz einer nicht überzeugenden Leistung tatsächlich noch die Chance, am letzten Spieltag deutscher Meister zu werden. Das erzitterte 3:2 gegen am Ende nur 10 Düsseldorfer eröffnet dank des 0:0 der Bayern in Leipzig die kleine Chance, doch noch den Titel zu erringen. Spielerisch sah es überhaupt nicht danach aus. In der ersten Halbzeit Düsseldorf besser, Pulisic aber mit dem 1:0 für Dortmund. Dann quasi ein Eigentor von Marvin Hitz, dem Torhüter der Dortmunder. Er kullerte sich den Ball durch die eigenen Beine. Dann Delaney zum 2:1 für den BVB. Düsseldorf verschoss durch Lücke Bacchio einen Elfmeter. Die rote Karte für Boczek hätte den Dortmundern Sicherheit geben können. So war es aber nicht. Auch das 3:1 von Götze reichte nicht zur Beruhigung. Düsseldorf kam durch Kownacki auf ein 2:3 ran. Aber Dortmund zitterte sich ins Ziel.
Ja, wer hatte das gedacht? Denn eigentlich hatte BVB-Trainer Lucien Favre ja die Schale schon offenkundig den Bayern überlassen wollen. Jetzt aber sagt er nach diesem Spiel:
Ja, natürlich, ein Sieg ist immer gut. Das ist klar, das war nötig, sonst hätten wir keine Hoffnung für das letzte Spiel. Jetzt haben wir weiter die Hoffnung, weil wir müssen in Gladbach gewinnen. Und Frankfurt muss ein Wunder in München machen. Wir müssen uns auf das nächste Spiel konzentrieren, das letzte Spiel der Saison. Wir müssen sowieso gewinnen, nachher wir sehen.
Tommy Wheeler ist Sportredakteur in unserem Schwestersender Deutschlandfunk Kultur und hat sich die beiden genannten Partien angesehen. Jetzt ist er live zugeschaltet. Herr Wheeler, warum haben Ihrer Meinung nach die Bayern heute den Sack nicht zumachen können?
Ganz schwer zu sagen, sage ich im Vorneweg. Habe ich auch nicht ganz verstanden. Die waren überlegen, wir haben es gerade eben im Beitrag gehört. Sie hatten ihre Chancen, ein Abseitstor von Goretzka, einen Lattenschuss von Serge Gnabry. Für mich sind die Bayern trotzdem der große Favorit. Und wenn wir uns diesen Verlauf anschauen, das ist ja das Schöne am Fußball, dass wir immer wieder Anlehnungen und Ähnlichkeiten haben in dieser Saison zu Theaterstücken, zu Literatur, dann war dieser vorletzte Spieltag der Saison 2018-2019 sinnbildlich für den saisonalen Verlauf. Wir hatten eine epische Länge Nachspielzeit, 5 Minuten bei den Bayern beim 0:0 in Leipzig. Dann war das Spiel dort vorbei und dann gab es gar 8 Minuten Nachspielzeit zwischen Dortmund und Düsseldorf. Und die Dortmunder, die führten ja schon 3:1 durch ein Tor aus der 2. Minute der Nachspielzeit. Aber Düsseldorf, die als Aufsteiger ja auch eine hervorragende Saison hingelegt haben, die haben gekämpft, kamen auf 2:3 ran. Und da muss ich Ihnen sagen, ich habe ja schon so viele Fußballspiele in meinem Leben gesehen, dann gab es nochmal 3 Minuten Nachschlag. Und die Düsseldorfer haben wirklich gekämpft, als ob es für sie noch um den Klassenerhalt oder einen Europapokalplatz ging, hatten 3 große Chancen zum 3:3. Und wenn das dann ja passiert wäre, wären die Bayern als Zuschauer doch noch Meister geworden. Also wenn man das alles zusammennimmt, diesen permanenten Wechsel zwischen den Münchnern und den Dortmundern, der ja im Prinzip zu Saisonbeginn schon begonnen hat, das ging ja los am 4. Spieltag, dann war der BVB vom 6. bis 24. Spieltag Erster, hatte zwischenzeitlich diese 9 Punkte Vorsprung, dann gab es aber diesen 5:0 Triumph der Bayern, wissen wir ja, und seitdem bröckelt für mich diese schwarz-gelbe Herrlichkeit. Mhm. Es besteht auf der anderen Seite, wir haben es eben auch gehört, immer noch die Chance auf den 8. Meistertitel. Dafür müssen die Dortmunder in Gladbach gewinnen, das ist klar. Und sie müssen darauf hoffen, dass die Frankfurter in München gewinnen. Denn sollten die Bayern unentschieden spielen gegen die Eintracht, dann sind sie aufgrund des besseren Torverhältnisses zum 29. Mal deutscher Meister.
Auf dem Papier sind die genannten letzten finalen Paarungen, die Sie gerade ja bezeichnet haben, München gegen Frankfurt und Dortmund gegen Mönchengladbach, etwa gleichwertig. Für wen erwarten Sie denn dann die Tragödie und für wen die Komödie am Ende?
Also wenn wir den heutigen Spieltag verfolgen und auch das, was in der Woche passiert ist, international in der Champions League und auch in der Europa League, dann kann ich mir da noch keinen Reim drauf machen. Aber ich glaube, dass die Bayern trotzdem die besseren Karten haben. Die Eintracht spielt ja morgen erst. Mhm. Aufgrund ihres Spiels in der Europa League hat man ja dieses Spiel gegen Mainz, das Derby, verschoben. Und die Eintracht muss schauen, denn die letzten Spiele waren in der Bundesliga ja nicht mehr erfolgreich für sie, dass sie morgen gewinnen, wenn sie direkt in die Champions League kommen wollen. Weil im Nacken sitzen mittlerweile Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach, die können auch noch den Sprung in die Königsklasse schaffen. Das heißt also auch für Borussia Mönchengladbach geht es noch um sehr, sehr viel am letzten Spieltag zu Hause gegen Borussia Dortmund.
Aber die Dortmunder haben immerhin Kapitän Marco Reus, der ja heute rot gesperrt war, wieder mit dabei im Team.
Den haben sie wieder mit dabei und dann ist aber auch wirklich ganz wichtig, dass sie vielleicht auch den Torhüter wieder dabei hätten, aber da bin ich mir gar nicht sicher, denn Marvin Hitz, der hat seine Sache heute, nun ja, ich würde sagen, sehr unglücklich gestaltet im Tor der Dortmunder. Das zweite Tor, das die Düsseldorfer gemacht hatten, konnte er nicht verhindern, aber beim ersten, beim Ausgleichstreffer, da rutschte ihm der Ball durch die Hände und wenn der Luke Bacchio den Ausgleich macht per Elfmeter, sieht das vielleicht ganz anders aus und kurz vor Schluss haben die Düsseldorfer dann wirklich, wie gesagt, nochmal richtig aufgetreten. Da gab es auch nochmal so eine Situation, wo ich mir dachte, Marvin Hitz in dieser Phase der Saison, wo es wirklich um alles geht, der die ganze Zeit nicht gespielt hat und das gegen den konstanten Bürki, der nicht dabei ist, das wird eine ganz, ganz enge Kiste für Dortmund, denke ich mir.
Danke für den Moment, Tommy Wieler. Bleiben Sie in der Leitung, wir sprechen gleich weiter, nämlich über den Abstiegskampf beispielsweise, der seit heute eigentlich keiner mehr ist, denn der VfB Stuttgart sichert sich den Relegationsplatz durch einen Dreierpack gegen den VfL Wolfsburg. Julia Metzner.
Es war ein Sieg für das gute Gefühl, für das gute Gefühl vor der Relegation. Mit dem 3:0 gegen enttäuschende Wolfsburger hat der VfB Stuttgart den direkten Abstieg aus eigener Kraft verhindert. Mit viel Leidenschaft wehrte sich der VfB und führte zur Pause durch den Treffer von Castro verdient mit 1:0. Wolfsburg kam zwar angriffslustig aus der Kabine, aber das währte nur kurz. Donis traf in der 55. Minute zum 2:0. Didavi sorgte in der Schlussphase für das 3:0. Der VfB steckt ab sofort in der Vorbereitung für die Relegation. Wolfsburg kann am letzten Spieltag den Einzug in die Europa League perfekt machen.
Ja, und da weiß auch Stuttgarts Trainer Nico Willig, worauf es jetzt ankommt.
Ich bin stolz auf die Leistung der Mannschaft. Viele Dinge haben heute sehr, sehr gut funktioniert. Wir konnten, glaube ich, ja, ein paar tolle Highlights setzen. Wir haben heute sehr, sehr geschlossen agiert. Wissen aber auch, dass ja, ab morgen eben der Fokus auf der Relegation liegt. Und da brauchen wir alle, sowohl Zuschauer als auch alle Spieler, als auch das ganze Umland.
Ja, und Stuttgarts Ergebnis ist genau der Grund, warum Hannover 96 den Klassenerhalt nicht geschafft hat. Die Niedersachsen gewinnen selbst zwar deutlich mit 3:0 gegen SC Freiburg, aber wie bitter müssen dennoch in Liga 2 runter. Jörg Tegelhütter.
Hannover Stürmer Hendrik Weidand brachte es nach dem 3:0-Sieg gegen Freiburg auf den Punkt.
Also heute ist es, glaube ich, an Ironie nicht zu übertreffen. Du machst, glaube ich, das beste Spiel in der Saison und steigst ab. Und also heute ist es ganz, ganz schwierig zu verkraften.
Tatsächlich, die beste Saisonleistung reichte Hannover 96 nicht, um zumindest die theoretische Chance auf den Relegationsplatz und damit den Klassenerhalt zu erhalten. Den Fans war das nach dem Spiel egal. Sie feierten das Team um Torwart Michael Esser minutenlang.
Ja, nochmal ein Riesenkompliment an die Fans und da sieht man, dass die Fans ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, dass die Saison nicht ganz so einfach war, aber am Ende sind wir leider abgestiegen.
Der Erfolg kam schlichtweg zu spät, da der 16. Stuttgart zeitgleich gegen Wolfsburg gewann und damit die letzten Hoffnungen für die Mannschaft von Trainer Thomas Doll zunichte machte.
Ja, ist komisch. Tolle Fans, großartig, also eine Mannschaft, die absteigt, dann auch so eine Reaktion noch zeigen, also ja, traurig, ne?
Martin Kind, 96-Boss, gibt sich trotz des sechsten Abstiegs der Vereinsgeschichte kämpferisch.
Unser Ziel ist klar, wir wollen eine Mannschaft zusammenstellen, die gut ist, die wettbewerbsfähig ist, mit dem Ziel des direkten Wiederaufstiegs.
Mit den Hannoveranern mitgehen ins Unterhaus muss der 1. FC Nürnberg. Der geht mit 0:4 gegen Borussia Mönchengladbach unter und runter, nämlich zum jetzt 9. Mal in Liga 2. Patrick Schmidt.
Die Nürnberger Spieler standen minutenlang nach dem Abpfiff Arm in Arm vor ihrer Fankurve. Fast alle der 50.000 Zuschauer im ausverkauften Max-Morlock-Stadion waren noch da. Team und Fans halten auch in diesen traurigen Stunden zusammen.
Dass die nach so einer durchwachsenen Saison noch so geschlossen hinter uns stehen und dieses You'll Never Walk Alone singen, also es war wirklich Gänsehaut pur. Und wir bekommen Schals geschenkt, wir bekommen T-Shirts mit dem Aufdruck Mission Wiederaufstieg. Das ist irgendwie, sagt das auch viel über die Ausrichtung, die gedankliche der Fans aus. Und der Moment war sicher sehr emotional.
Innenverteidiger Georg Markreiter musste genauso wie einige seiner Mitspieler und Fans die ein oder andere Träne verdrücken. Das große Hochwasser in den Augen ist bei den meisten aber ausgeblieben. Dazu hat sich dieser 9. Abstieg einfach schon zu lange angedeutet. Auch heute gegen Borussia Mönchengladbach hat sich der FCN nicht erstligareif präsentiert. In der ersten Hälfte offensiv zu harmlos, im zweiten Durchgang in der Abwehr zu wackelig und mit 4 Gegentoren. Drimmitsch, Mühl mit einem Eigentor, Hazard und Zakaria, die Torschützen für das Team von Trainer Dieter Hecking, das vorerst auf Platz 4 springt und damit von der Champions League träumen darf und die Europa League schon sicher hat.
Wenn es die Champions League wird, wäre es überragend. Das wollen wir natürlich jetzt, dann das ganz Große.
Das sagt Bayer 04 eigentlich auch, doch im Kampf um die Champions League Plätze hat Leverkusen heute vieles vergeigt, Boden gut zu machen. Nur 1:1 unentschieden gegen Schalke 04. Marc Eschweiler.
Es war ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Im ersten Durchgang agierte Leverkusen mit Spielfreude und Tempo. Schalke war zu passiv und konnte kaum für Entlastung sorgen. Folgerichtig traf Jungstar Kai Havertz nach einer halben Stunde zur verdienten Führung für Leverkusen. In der zweiten Halbzeit war Schalke viel aggressiver und mutiger und traf bereits 2 Minuten nach Wiederbeginn durch Burgstaller zum 1:1. Kurz danach verschoss Caligiuri einen Foulelfmeter. Leverkusens Schlussmann Radetzky parierte glänzend. Schalke bleibt damit erneut auswärts ungeschlagen. Leverkusen verpasste den 5. Sieg in Folge und kassierte einen kleinen Dämpfer im Kampf um die Champions League.
Schalkes Trainer Huub Stevens, der ja nach dieser Saison von Neutrainer David Wagner abgelöst wird, hält nach der Punkteteilung in Leverkusen fest.
Natürlich waren wir nicht zufrieden über die erste Halbzeit. Wir haben ständig Fehler gemacht, wodurch das Leverkusen gefährlich wurde und auch Leverkusen verdient in Führung gegangen ist. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir deutlich gezeigt, dass er mehr Körperspannung war, mehr Aggressivität. Und finde ich, dass wir letztendlich einen Punkt verdient haben hier.
Das bedeutet insgesamt, dass die Champions-League-Plätze hinter München und Dortmund aktuell belegt sind in der Tabelle mit Leipzig und Gladbach. Leverkusen auf dem Europa-League-Platz 5 mit Frankfurt dahinter. Wolfsburg auf Rang 7 wäre in der Europa-League-Qualifikation. Das sind unerreichbare Sphären für Augsburg und Berlin, die den Fans aber die Partie mit den meisten Toren geboten haben. Dabei verliert der FCA gegen Hertha BSC mit 3:4. Edgar Endres.
Trotz dreimaliger Führung verlieren die Schwaben durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit von Kalou. Kapitän Daniel Bayer nach seinem 250. Bundesligaspiel im Dress des FCA kritisiert die vielen Fehler.
Es war ein komisches Spiel, weil immer wenn wir in Führung waren, hat Hertha gespielt. Und wenn es dann unentschieden stand, haben wir wieder das Spiel gemacht. Ging hin und her. Aber du darfst natürlich hier nicht dreimal nach dem Eckball ein Tor kassieren und dann in der letzten Minute so einen Elfmeter zu bekommen.
André Hahn bringt Augsburg schnell in Führung. Plattenhardt gelingt kurz nach der Pause der Ausgleich. Doch kurz darauf bringt Michael Gregoritsch mit einem Elfer Augsburg wieder nach vorne. Doch auch diese Führung hält nur kurz. Grujic mit dem Kopf schafft das 2:2. Im Gegenzug macht Gregoritsch das 3:2. Doch Herthas Comeback-Qualitäten sind enorm. Zweimal ist Salomon Kalou der Ibora präsent und lässt einen trotzdem nicht völlig frustrierten André Hahn zurück.
Ja, ich denke, dass für die Zuschauer schon ein sehr cooles, amüsantes Spiel war mit vielen Toren, immer hin und her. War schon schön anzugucken, bis zur 90. Minute halt für uns.
Fehlt noch die Partie der TSG 1899 Hoffenheim gegen Werder Bremen. Das Duell der beiden Tabellennachbarn im oberen Mittelfeld gewannen die Gäste mit einem Treffer. Florian Winkel.
Bremen darf weiter von Europa träumen, denn der knappe, aber nicht unverdiente Sieg bei der TSG Hoffenheim hält Werder auf Schlagdistanz zu den internationalen Plätzen. Die Hoffenheimer, die über weite Strecken mehr Ballbesitz und Spielanteile hatten, machten zu wenig aus ihren Möglichkeiten, anders die Gäste. In der 39. Minute war es Johannes Eggestein, der per Kopf zur Führung traf. Sein Bruder Maximilian erzielte kurz vor der Pause sogar das 2:0 für Bremen. Der Treffer wurde aber durch den Videobeweis wegen Foulspiels zurückgenommen. Auch nach der Pause waren die Kraichgauer beim letzten Heimspiel von Trainer Julian Nagelsmann nicht zwingend genug. Die Gäste dagegen standen defensiv kompakt und so blieb es beim 0:1. Trotzdem kann die TSG wie Werder am letzten Spieltag auf die Teilnahme an der Europa League hoffen.
Tommy Wieler, unser Berliner Sportredakteur von Deutschlandfunk Kultur, ist noch in der Leitung, wie versprochen. Lassen Sie uns über die beiden Absteiger sprechen, Hannover und Nürnberg. Was ist denn bei diesen Teams in der Saison schiefgelaufen?
Die waren einfach zu schnell, zu früh abgeschlagen. Wenn wir uns anschauen, ich habe nochmal geguckt auf den Saisonverlauf, Hinrunde beide nur mit 11 Punkten in die Winterpause gegangen. Dann die Trainerwechsel ja auch bei Hannover 96 und beim 1. FC Nürnberg. Und dann kam sowohl bei den Hannoveranern mit Thomas Doll erstmal überhaupt nichts. Insgesamt 10 Zähler, also noch weniger als in der Hinrunde. Und bei den Nürnbergern, da übernahm er dann ein Trainergespann, ein Übergangstrainer-Trio. Und die haben gerade mal 8 gemacht. Also das ist natürlich viel, viel zu wenig, um erstklassig zu bleiben. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende. Und wenn wir uns dann noch den VfB dazu nehmen, der ja auf Platz 16 jetzt einlaufen wird. Diese 3 waren ja immer mit einer sehr, sehr großen Distanz zu dem Feld. Vielleicht noch Schalke und Augsburg, die da so ein bisschen hätten rankommen können. Aber da letztendlich hat dann auch der Wechsel ist wahrscheinlich auf Schalke von Tedesco zu Stevens gewirkt. Der kennt das, der kennt Abstiegskampf gut. Der Niederländer hatte dann letztendlich ja auch am letzten Wochenende geschafft, den Klassenerhalt. Das war das Ziel. Und bei den Augsburgern, da hat sich wahrscheinlich dann auch nochmal der Trainerwechsel von Manuel Baum hin zu Martin Schmidt ausgewirkt. Also unter dem Strich war die Qualität halt bei den beiden Absteigern in keiner Phase der Saison gegeben für mich. Deswegen auch verdient der Gang in die Zweitklassigkeit, sowohl für Hannover als auch für Nürnberg.
Stuttgart dagegen rettet sich noch gerade in die Relegation, darf sich aber doch nicht so zu sicher sein, oder?
Eine der größten Enttäuschungen der Saison, wenn wir uns überlegen, von wo der VfB Stuttgart kam. Die waren ja überraschend 7. in der vergangenen Spielzeit, haben dann zu Saisonbeginn relativ schnell Taifun Korkut entlassen. Dann kam Markus Weinziel, da ging es auch nicht groß aufwärts. Und jetzt zum Schluss halt den Nachwuchsmann Nico Willig verpflichtet. Und mit dem hatte ich wieder so ein bisschen das Gefühl, dass Zug in die Mannschaft reingekommen ist, dass man auch so ein bisschen in die Zukunft schaut. Aber sicher sein dürfen die sich keinesfalls. Denn wenn wir uns anschauen, wer da in der zweiten Liga möglicherweise der Gegner sein könnte, sind ja noch 3 in der Verlosung mit dem SC Paderborn, dem 1. FC Union Berlin und dem Hamburger Sportverein. Dann ist ganz klar, dass der VfB Stuttgart da noch ein ganz, ganz dickes Brett bohren muss, um erstklassig zu bleiben.
Wenn Sie jetzt die Mannschaften, die kommende Saison international spielen könnten, anschauen, ich habe sie ja vorhin schon aufgezählt, wer hat denn da für Sie das größte Entwicklungspotenzial?
Also ich gehe mal davon aus, dass es die Eintracht dann doch schafft. Die Eintracht hat ja wirklich die hervorragende Spielzeit hingelegt. Das war für mich die konstanteste Mannschaft, wenn man jetzt von den Mannschaften unterhalb Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig guckt. Ja, da ist der Trainerwechsel erfolgt von Niko Kovac hin zu Adi Hütter. Und es gab ja diesen holprigen Saisonstart mit der Niederlage im Supercup gegen die Bayern und dem Erstrundenaus im DFB-Pokal. Aber dann lief's. Dann haben die Philosophie von Adi Hütter verstanden, die Frankfurter. Und mit diesem Sturmkonzept, was sie letztendlich ja auch haben, weg also ein bisschen mehr vom Defensiven hin unter Kovac hin zum Offensiven, haben sie nicht nur die Liga begeistert, sondern sie haben ja auch in der Europa League für Furore gesorgt. Und das wäre natürlich ein Riesending gewesen, wenn die es geschafft hätten. Jetzt am letzten Donnerstag leider, kann man jetzt ja wirklich sagen, auch aus deutscher Sicht, diese unglückliche Niederlage im Elfmeterschießen gegen Chelsea London und dann das Halbfinale aus. Also die Eintracht, muss ich wirklich sagen, à la Bonheur, für mich die Mannschaft mit dem größten Entwicklungspotenzial, auch in der kommenden Spielzeit.
Kann dann möglicherweise der Frankfurter Eintracht die Erfahrung vom vorgestern weiterhelfen, dann auch mal gegen die englischen Topclubs, die ja jetzt wirklich sehr dominant erscheinen, zu bestehen?
Also das ist ja auch eine Entwicklung bei der Eintracht, die ja vor ein paar Jahren auch schon mal in der Europa League ganz gut abgeschnitten war. Zwar nicht so erfolgreich wie diesmal. Ich glaube, dass das jeder Mannschaft was nutzt. Wenn man sich überlegt, diese souveräne Vorrunde, dann die wirklich klaren Siege in der K.O.-Phase gegen Donetsk, gegen Inter Mailand, ein bisschen knapp, gegen Benfica Lissabon und dann die beiden großen Spiele, jeweils eine Halbzeit gegen Chelsea London, dann wird die Erfahrung dementsprechend was ausmachen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer bleibt bei der Eintracht? Jovic wird in Verbindung gebracht mit Real Madrid. Wenn da noch einige andere Premier League Clubs mit den Fundscheinen winken, dann kann ich mir vorstellen, dann geht vielleicht auch noch der ein oder andere von den Leistungsträgern. Möglicherweise der Franzose Allaire ist ja auch ein Leistungsträger, beziehungsweise vorne auch Rebic, der Kroate. Das muss man natürlich abwarten, ob die dann möglicherweise zur neuen Saison vielleicht wieder auf den sehr, sehr wichtigen Positionen auch neue Leute verpflichten müssen und damit auch wieder eine neue Mannschaft aufbauen müssen.
Wie bewerten Sie denn nach der letzten Woche die Stärke der englischen Vereine, die ja viele jetzt wirklich als übermächtig und als Vorbild für die Bundesliga einschätzen?
Na, was hier verblüfft, dass Manchester City nicht dabei ist. Der Verein, der von Pep Guardiola trainiert wird, der ja auch schon in der Bundesliga souverän mit den Bayern Meister geworden ist, aber nie den Pokal geholt hat. Deswegen finde ich das schon sehr überraschend, was da jetzt für eine Konstellation entstanden ist, dass die Clubs hinter Manchester City, die ja möglicherweise Meister werden, es ist ja noch ein enges Rennen mit dem FC Liverpool, entscheidet sich ja erst noch, ne? Dieser eine Punkt, der da ist. Und da bin ich sehr gespannt, wie das dann ausgehen wird jetzt zwischen Liverpool und Tottenham, halte ich für eine offene Sache. Beide Mannschaften haben für mich von der Anlage her 50-50, vielleicht minimal 60-40 für Liverpool den Vorteil. Ja, und dann gibt es dieses Stadtderby zwischen Chelsea und Arsenal, das ja in Baku, in der Hauptstadt Aserbaidschans, ausgetragen wird und wo sich alle denken, zum Ärger der englischen Fans, die ja jeweils nur 6.000 Karten bekommen, die Vereine, bei 68.700 in Baku. Und Jürgen Klopp hat ja zu Recht gesagt, bezüglich der Entscheidung, dieses Finale nach Baku zu vergeben, es gab ja auch das Champions-League-Finale im letzten Jahr in Kiew. Er fragt sich, was die Herren dort zum Frühstück essen, will also heißen, die Herren des UEFA-Exekutivkomitees, und er plädiert dafür, in Zukunft ein bisschen verantwortungsvoll und vernünftiger mit dieser Endspielvergabe umzugehen, weil man kann sich natürlich ausrechnen, weder Dynamo Kiew, die großen Zeiten sind lange vorbei, hatte eine Chance auf den Einzug ins Finale in der vergangenen Saison, und aus Aserbaidschan ist überhaupt keine Mannschaft dabei gewesen in der Europa League, die eine Möglichkeit gehabt hätte, in dieses Endspiel einzuziehen. Also unter dem Strich sehr ärgerlich für die Fans dieser beiden Vereine, diesen weiten Weg anzutreten. Und ich hoffe, dass da auch in Zukunft ein Umdenken bei der UEFA stattfindet, dass wir sowas nicht wieder haben.
Viel Diskussionsstoff. Jetzt haben wir einen weiten Bogen geschlagen von Augsburg nach Aserbaidschan, von der Bundesliga über die Premier League in das internationale Fußballgeschäft mit Tommy Wieler. Vielen Dank für das Gespräch. Nachzuhören auch in unserer DLF-Audiothek. Wer die noch nicht runtergeladen hat, verpasst einiges, nicht nur im Sport. Die Aufsichtsbehörde über die Schweizer Bundesanwaltschaft hat gestern mitgeteilt, dass sie ein Disziplinarverfahren gegen Bundesanwalt Michael Lauber eröffnet hat. Das ist der Anwalt, der rund um die FIFA diverse Korruptionsverdachtsfälle überprüft, die bis 2014 und noch in die Präsidentschaft von Sepp Blatter zurückreichen. Die Behörde überprüft mögliche Amtspflichtverletzungen Laubers im Verfahren gegen hochrangige Funktionäre des Weltfußballverbandes, also der FIFA. Er soll sich mehrfach mit Präsident Infantino getroffen haben. Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Wie brisant ist diese Justizaffäre?
Also sie ist hochbrisant, und das in mehrerlei Hinsicht. Schon weil es mittlerweile um die Frage geht, welches Ansehen die Schweizer Justiz und ihre angeblich unabhängige oberste Anklagebehörde noch hat. Denn dieser aus 2 Dutzend Verfahren rund um die FIFA zusammengesetzte Ermittlungskomplex zieht ja in der ganzen Welt große Beachtung auf sich. Das müsste ein Grund mehr für die Bundesanwaltschaft sein, diese Untersuchung nicht so zu führen, als ginge es um einen Gemischtwarenladen in Kleinkleckersdorf. Und gerade Bundesanwalt Lauber hat sich vor 4 Jahren mit viel medialem Getöse auf die Brust geklopft, als die Ermittlungen losgingen. Heute besichtigen wir leider eine Justizaffäre, über die man herzlich lachen könnte, wenn sie irgendwo im Seifenopernfernsehen stattfände. Aber sie ist leider real. Mit Lauber ist ein Chefankläger am Werk, der sich gerne mit prominenten Verfahrensbeteiligten trifft. Und das nicht in seiner tristen Berner Amtsstube, sondern in irgendwelchen Edelhotels. Und der dabei Gespräche über Ermittlungskomplexe führt, die nirgendwo dokumentiert werden. Völlig absurd wird das, wenn sich nach diesen Treffen, die also nicht protokolliert werden, auch noch kein einziger mehr daran erinnern kann, ob es überhaupt stattgefunden hat. Das ist in Kategorien der Vernunft gar nicht mehr zu fassen. Und es weist natürlich auf den dringenden Verdacht hin, dass sich der skandalumrankte FIFA-Boss Infantino von diesen Dates mit dem Bundesanwalt irgendetwas erhofft oder irgendwas versprochen hat. Wenn nicht, bliebe ja nur die absurde Annahme, dass er der Bundesanwaltschaft wirklich bei der Arbeit Erleichterungen verschaffen will. Das halte ich für so wahrscheinlich, wie dass die Erde eine Scheibe ist.
Dennoch hält Lauber ja an seiner Absicht fest, für eine neue Amtszeit zu kandidieren. Was lesen Sie daraus?
Das sehe ich als Bestätigung dessen, was Lauber ja schon in seiner bizarren Rolle im FIFA-Komplex offenbart hat, dass dieser Mann in diesem Spitzenamt völlig überfordert ist. Das zeigt sich nicht nur in dem extrem bescheidenen statistischen Gesamtbild, das eine Behörde ausweist. Da wimmelt es von Verfahrenseinstellungen, vor Gericht gebracht werden nur wenige Fälle, weniger als ein Dutzend allein im letzten Jahr. Es zeigt sich aber auch darin, dass er soeben in einem anderen Ermittlungskomplex vom zuständigen Bundesstrafgericht in der Schweiz seinen Verfahrensleiter abgesetzt bekam. Da ging es um einen Korruptionsfall und auch da war es zu diskreten, unprotokollierten Hintergrundtreffen gekommen. Und auch da hatte Lauber selbst an der Sache teilgenommen. Der Mann hat offenbar kein Gespür, was in seinem Amt getan werden darf und was man eher unterlassen sollte. Jetzt sagte er, er wolle wieder kandidieren, weil das eine, nämlich die Eröffnung eines Verfahrens gegen ihn, nichts mit dem anderen zu tun hätte. Also mit der Kandidatur für dieses Amt. Ich glaube, jedes 10-jährige Kind ist heute klug genug, um zu wissen, dass zwei solche Dinge selbstverständlich ganz viel miteinander zu tun haben. Das nicht zu erkennen, ist der letzte Beweis, dass es ihm für seine Tätigkeit hier an der Qualifikation mangelt.
Oder ist Lauber, so wie er sich selber sieht, doch vielleicht Opfer einer Kampagne gegen sich?
Ja, also das halte ich für ziemlich einen Unfug. Er hat sich ohne Not in diese Lage gebracht. Wie groß sein Realitätsverlust ist, zeigt der Umstand, dass er am Freitag vor der Presse sein eigenes Aufsichtsorgan sogar der Anmaßung bezichtigt hat, weil die Kontrolleure gegen ihn ermitteln. Die Frage ist jedoch, stellt sich dieser Mann über das Gesetz? Schauen wir auf die Fakten. Lauber hat keines seiner FIFA-Dates protokollieren lassen und deshalb auch nicht den geringsten Beleg dafür in der Hand, dass er mit Infantino wirklich nur über Arbeitsfragen gesprochen hat. Zweitens klagen deshalb bereits andere Verfahrensbeteiligte, die durch Laubers diskrete FIFA-Plaudereien, von deren Inhalt sie nichts wissen, ihre Rechte verletzt sehen. Einer davon ist Theo Zwanziger, der in der Sommermärchenaffäre belangt wird. Der Ex-DFB-Präsident hat die Berner Behörde wegen Befangenheit, aber auch Infantino jetzt erneut verklagt, nachdem Laubers Amt schon einmal eine begründete Anzeige Zwanzigers gegen den FIFA-Boss vom Tisch gewischt hatte. Und als Gipfel der Absurdität behauptet Lauber, dass er sich an eines der Treffen im Juni 2017 partout nicht mehr erinnern kann. Selbst wenn man annimmt, dass das stimmt, wie kann es sein, dass sich auch die anderen drei Teilnehmer nicht mehr erinnern? Also Laubers Behördensprecher Infantino und dessen Freund, ein Walliser Oberstaatsanwalt namens Rinaldo Arnold, der hatte auch ohne Zuständigkeit in der Sache all diese Treffen eingefädelt. Dass also vier hohe Amtsträger so ein kollektiver Blackout ereilt, halte ich nur für möglich, wenn bei diesem Treffen jede Menge K.O.-Tropfen inhaliert worden sind.
Welche Rolle spielt denn dabei überhaupt FIFA-Präsident Infantino? Ist er der Strippenzieher, derjenige, der die Abhängigkeiten schützt, fördert?
Also der Strippenzieher ist auf jeden Fall, denn auf sein Betreiben hin hat der Walliser Oberstaatsanwalt die Treffen ja eingefädelt. Mhm. Ansonsten spielt er die übliche, völlig undurchsichtige Rolle. Nicht nur ich halte es für völlig absurd, dass er irgendein Interesse daran hatte, die Arbeitsabläufe der Bundesanwaltschaft zu erleichtern. Man muss davon ausgehen, wie immer, dass er ein eigenes Ziel verfolgt hat. Und da fällt auf, dass er nur Wochen nach seiner FIFA-Wahl im Frühjahr 2016 bereits das erste Treffen mit Lauber einfädeln ließ von seinem Spezel Arnold. Warum? Mit den alten FIFA-Sünden hatte er nichts mehr zu tun gehabt. Was aber damals im Frühjahr 2016 passierte, ist Folgendes. Kaum war Infantino im FIFA-Amt, musste die Bundesanwaltschaft ein neues Strafverfahren eröffnen. Der Grund war ein dubioser Fernsehvertrag der Europa-Union UEFA, den der damalige UEFA-Direktor unterzeichnet hatte und der hieß Gianni Infantino. Formal lief das Verfahren zwar gegen Unbekannt, Fakt ist aber, dass Lauber damals 2016 und auch noch 2017 mit einem potenziell Beschuldigten zusammensaß. Das ist grotesk und noch grotesker ist, dass Lauber jetzt ohne jeden Beweis behauptet, er habe nur Arbeitsgespräche geführt. Also ganz klar, Infantinos Interesse an diesen stillen Rendezvous mit dem Chefankläger muss dringend geklärt werden und außerdem die Frage, wie die Zehntausende Euro teuren Geschenke zu bewerten sind, die Infantino seinem Amigo Rinaldo Arnold zukommen ließ, der diese Treffen organisiert hatte. Die Sache stinkt also wirklich zum Himmel.
Und die Frage ist natürlich auch noch im Raum, in welcher Rolle Arnold an diesen Gesprächen teilgenommen hat als Privatperson. Das wäre ja dann wieder juristisch angreifbar.
Ja, auch der ist eine sehr schillernde Figur in seinem Walliser Heimatkanton. Hat es sogar schon eine interne Untersuchung gegeben zu dieser Amigo-Connection zwischen ihm und Infantino. Die ist erwartungsgemäß, muss man ja leider sagen, im Sande verlaufen. Und auch dabei ist der Schweizer Justiz eine echte Lachnummer gelungen. Einerseits hat die Ermittlung gezeigt, dass Arnold seinem Kumpan Infantino Behördentermine verschafft hatte, die ja kein Normalsterblicher kriegt, also mit dem Bundesanwalt, mit dem obersten Ankläger. Und umgekehrt wurde bewiesen, dass Infantino in derselben Zeit dem lieben Arnold WM-Einladungen, Tickets und anderes im Wert von gut 20.000 Euro, mutmaßlich sogar deutlich mehr, besorgt hatte. Aber von Korruption will man hier aus Schweizer Sicht nicht reden. Das waren alles private Nettigkeiten, weil die zwei doch so eng befreundet sind. So wurde das dann ausgelegt. Also all das muss nun von einem Sonderermittler aufgerollt werden. Die ganze Sportwelt schaut auf die Schweiz und auch jetzt auf die Frage, ob dort irgendwo noch ein unabhängiger Jurist zu finden ist, der FIFA-Figuren nicht anders behandelt als ganz normale Bürger.
Sagt Thomas Kistner, der FIFA-Experte der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank für das Gespräch. In der vergangenen Woche ist in unserem Sportgespräch Nadine zu Gast gewesen. Nadine schilderte erstmals öffentlich, wie sie bereits mit 10 Jahren von Betreuern ihrer Fußballmannschaft sexuell missbraucht wurde. Ihre ja wirklich verstörenden Schilderungen lassen ansatzweise befürchten, dass ihr Schicksal kein Einzelfall war. Auch in Kanada sorgen jetzt ein aktueller Skandal und eine Studie für Unruhe im Spitzensport. Im Umgang mit Athleten haben Trainer nicht nur zu viel Macht, sie missbrauchen sie auch. Sexuelle Übergriffe sind nur ein Teil des Problems, dem Jürgen Kalver nachgegangen ist.
Sie hat in vielen Teilen der Welt Fußball gespielt. Nicht nur in Vancouver, der Stadt, in der sie geboren ist. Ihre sportlichen Abstecher führten sie in die USA, nach Dänemark und Norwegen sowie nach Australien. Dazu kamen Länderspiele, die sie im Trikot von Irland bestritten hat, der Heimat ihrer Eltern. Kira McCormack hat dabei jede Gelegenheit genutzt, sich ein profundes wissenschaftliches Rüstzeug zuzulegen. Sie dürfte deshalb zu den wenigen Fußballerinnen auf der Welt mit insgesamt 3 Mastersabschlüssen gehören. Ihr Name fällt allerdings in diesen Tagen vor allem in einem ganz bestimmten Zusammenhang, wenn es um einen Missbrauchsskandal im kanadischen Fußball geht, der hohe Wellen schlägt. Er ist ein neuerlicher Beleg dafür, dass verantwortliche Funktionäre regelmäßig versagen, wenn es darauf ankommt, Betroffene zu schützen und Übeltäter aus dem Verkehr zu ziehen. Der erste Teil dieser Geschichte liegt schon mehr als 10 Jahre zurück, sagt die 39-Jährige, die schon damals als Fürsprecherin der betroffenen Frauen auftrat, die sich im Teenageralter befanden und weder die Courage noch die Möglichkeiten besaßen, sich gegen ihren Trainer zu wehren.
Eine Spielerin wurde in einem Hotelzimmer hinter verschlossener Tür gefragt, was sie tun würde, um in die Startaufstellung zu kommen. Ein anderes Teammitglied erhielt SMS-Nachrichten vom Trainer mit unpassenden sexuellen Anspielungen. Und schließlich sah jemand, wie er eine Spielerin am Oberschenkel berührte, was man nur als sexuelle Annäherung deuten konnte.
McCormack selbst gehörte zwar nicht zu jenen, auf die es der Trainer mit seinen manipulativen Machtspielchen abgesehen hatte, aber als sie sich damals intern für die Betroffenen einsetzte, galt sie von da an als persona non grata. Den erhofften Platz in der kanadischen Nationalmannschaft konnte sie sich abschminken. Nur deshalb landete sie im irischen Team. Der fragliche Trainer hingegen behielt noch ein Jahrzehnt unbehelligt seine einflussreiche Position in der Frauenfußballabteilung der Vancouver Whitecaps, die als Schaltstelle für die Förderung im Nationalkader von Bedeutung war. Inzwischen wurde er suspendiert. McCormack?
Was positiv ist, das Thema wird öffentlich breit diskutiert, auch unter Leuten, die nichts mit Frauenfußball zu tun haben, so wie die Fans der Männermannschaft der Vancouver Whitecaps. Ausländische Medien berichten und die örtlichen Medien ebenfalls.
Zu Ende scheint die Sache damit nicht. Im Gegenteil, Zuschauer der Whitecaps verließen am Freitag bereits zum 2. Mal in einem Heimspiel im Rahmen einer Protestaktion demonstrativ die Arena. In dieser Situation platzte vor ein paar Tagen das Ergebnis einer Studie der Organisation kanadischer Spitzensportler, genannt Athletes Can, die besagt, dass der sexuelle Missbrauch von Athleten in Kanada nicht das einzige Problem ist. Obwohl die Zahl von mehr als 200 Trainern, die in den letzten 20 Jahren wegen solcher Übergriffe an über 600 minderjährigen Sportlern strafrechtlich belangt wurden, bereits Handlungsbedarf andeutet. Die Liste an Beschwerden ist sehr viel länger. Trainer setzen sich offensichtlich oft über alle möglichen Grenzen hinweg. Zum Beispiel, wenn sie mit psychologischem Druck arbeiten, körperliche Herausforderungen unnötig steigern und Sportler und Sportlerinnen schikanieren und tyrannisieren, ihnen trinken, essen und sichere Trainingsbedingungen verweigern. Brisantes Material für ein Treffen von Spitzenfunktionären in der kommenden Woche in der Hauptstadt Ottawa. Ansprüche an die Funktionäre zu formulieren, ist nicht schwierig. Die skizzierte Sportministerin Kirsty Duncan in einem Interview mit dem kanadischen Fernsehen erst vor ein paar Tagen wieder.
Sportler verdienen Respekt und Würde. Sie sind als erstes Menschen. Ich will, dass dieses seit langem existierende Problem, dieses dreckige Geheimnis angepackt wird, dass der Missbrauch aufhört und dass unsere Sportler geschützt werden.
Schwieriger ist die Umsetzung. Die Geschäftsführerin des kanadischen Trainerverbandes, Lorraine Lafrenière, weiß, worin der Kern des Problems besteht. In der Beziehung zwischen Coach und Sportler, sagt sie, gibt es ein Ungleichgewicht an Macht. Und das müssen wir wirklich in Angriff nehmen.
Soweit der Beitrag von Jürgen Kalver. NHL-Torwart Philipp Grubauer verstärkt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in der Slowakei. Der 27-Jährige erhielt nach dem Playoff-Aus seines Clubs aus Colorado grünes Licht. Zum WM-Auftaktspiel der DEB-Auswahl heute hat er es allerdings noch nicht geschafft. Dabei hätte die Auswahl durchaus Unterstützung gegen Großbritannien gebraucht, sagt Burkhard Hupe.
Mit Hängen und Würgen hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft den WM-Auftakt gegen Aufsteiger Großbritannien gewonnen. 3:1 hieß es nach 60 zum Teil wirklich erschreckend schwachen Minuten des deutschen Eishockey-Teams. Vor allen Dingen im ersten und im zweiten Drittel lief nicht viel zusammen. Viele haarsträubende Fehler, mangelnde Konzentration und eine aufopfernd kämpfende britische Mannschaft sorgten dafür, dass es lange, lange Zeit offen blieb, dieses Spiel. Moritz Seider in der 40. Minute schoss das 1:0 für Deutschland, der erst 18-Jährige. Der Ausgleich für die Briten zu Beginn des Schlussabschnittes nach einem haarsträubenden Fehler von Dreiseitel, dann aber Powerplay Tor von Elis zum 2:1 und Dreiseitel machte seinen Fehler wieder gut und traf zum Endstand von 3:1.
Die Formel 1 treibt den Umbruch im Grand Prix-Kalender voran. Traditionsstrecken stehen auf der Kippe. Um Barcelona wird die Rennserie in Zukunft wohl einen Bogen machen. Heute aber gab es das Qualifying zum Großen Preis von Spanien morgen. Volker Hirt.
Sebastian Vettel und Ferrari hatten überhaupt keine Chance. Der Rückstand zur Spitze satte 0,6 Sekunden. Mercedes souverän auf den Startplätzen 1 und 2 mit Bottas vor Hamilton. Immerhin war Vettel schneller als sein Teamkollege Charles Leclerc, der nur als Fünfter am Start stehen wird. Zwischen die beiden Ferrari auf 3 und 5 schob sich Max Verstappen als Vierter.
Sportübertragungen via Internetstream gehören inzwischen zur Normalität, spätestens seit die Fußball-Bundesliga auf 3 unterschiedlichen Kanälen angeboten wird. Doch dieser Übertragungsweg, der sich langsam etabliert, verändert etwas in den Senderstrukturen und auch im Sport selbst. Denn in Streams finden auch Sportarten und Sportler eine Plattform, für die im linearen Fernsehen häufig keine Sendeplätze geschaffen wurden. Was das für den Sport und die Medien bedeutet, wurde diese Woche in Berlin diskutiert. Viktoria Reit war für uns dabei.
Stage 6 der Media Convention auf der Republika in Berlin. Der Zuschauerraum ist nicht bis auf den letzten Platz besetzt, aber gut gefüllt. Unter der Überschrift Alle Sportarten, alle Ligen, alle Länder, Sportstreaming vor dem Durchbruch, diskutieren hier Medienanbieter, die sowohl im linearen Fernsehen als auch im Livestream aktiv sind. Seven Sports hat die National Football League und bietet auf einer kostenlosen Plattform Live-Sport an. Sky und Sport1 zeigen weitgehend das gleiche Programm wie im linearen Fernsehen, auch im Stream. Doch die Zusatzangebote exklusiv im Livestream wachsen, erläutert Dirk Seemann, Chefredakteur von Sport1.
Es bietet also sozusagen mehr Möglichkeiten und für uns ist es eine tolle Chance, bestimmte Sportarten auch zu Ende oder von Beginn an zu übertragen, was häufig nicht immer gelungen ist, wenn man nur lineares TV hat.
Streams anzubieten wird laut Seemann immer niedrigschwelliger. Grund dafür die Vielzahl neuer Kamerasysteme, die es im Prinzip jedem Verband und jeder Sportart günstig ermöglichen, einen Stream anzubieten. Seven Sports betreibt gemeinsam mit dem DOSB Sport Deutschland TV, eine Streaming-Plattform, die kostenlos olympische und nicht-olympische Sportarten zeigt, von Basketball über Ringen bis hin zu Ultimate Frisbee. Dadurch kämen viele Sportarten erstmals überhaupt oder wieder an die Öffentlichkeit, meint Geschäftsführer Jaco Kareitzer.
Sie erreichen ihre Zielgruppen, ihre Leute auch außerhalb der Turnhalle, können natürlich
natürlich dann am Ende auch ihren Sponsoren durchaus mal sagen, Mensch, wir wurden ja doch gesehen, wir finden statt.
Was die Begeisterung des Sportnachwuchses betrifft, schränkt er ein.
So direkt wäre das jetzt vermessen, das abzuleiten, weil wir jetzt bei Sportdeutschland streamen und beispielsweise Ringen machen, dass deswegen jetzt in Aalen auf einmal 100 Kinder mehr pro Jahr Ring gehen. Also da so vermessen wäre ich nicht. Was wir aber feststellen können, ist, wenn wir solche Angebote haben, ist definitiv, die Leute, die das machen und das engere Umfeld, was sich dafür interessiert, das findet auf einmal eine Heimat.
Streaming werde nicht für jeden Verband ein lukratives Geschäftsmodell werden, ist Dirk Seemann von Sport 1 überzeugt.
Vielleicht will man aber auch eher erstens im Zuge gar nicht Geld verdienen, sondern muss erstmal seine Sportart groß machen und dann hilft es einem und dann da sollte man nicht zu kurz denken.
Fürs Fernsehen wollen viele Sportarten attraktiver werden und sind dazu bereit, sich anzupassen. Aber auch im Bereich Streaming sei die Tendenz zu erkennen, dass die Verbände sich den medialen Anforderungen fügen, erklärt Jaco Kareitzer.
Was wir sagen, natürlich hilft es, wenn man jetzt nicht in einer Turnhalle ist, wo ich die Holzplanken im Hintergrund sehe und drei Leute drin sitzen, wo nicht applaudiert wird. Ich könnte die Wette eingehen zu sagen, das wird weniger stark geguckt werden als ein Zweitliga-Basketballspiel, wo 3.500 Leute drin sind und wo es richtig abgeht.
Die Kunst sei es, einen Mittelweg zu finden, der attraktiv für die Zuschauer sei, aber trotzdem so günstig, dass die Verbände es sich leisten können, so Kareitzer. Auch was die Startzeiten betrifft, würden die Sportarten abwägen.
Also auch wenn jetzt gerade 5 Streams im Ringen, Rhönrad und ich habe keine Ahnung, was von anderen 3 Sportarten stattfinden, dann werden die Basketballer trotzdem Basketball gucken, das ist völlig klar. Trotzdem gucken die manchmal aber, wenn es Fußball vielleicht gibt, also diese Mainstream-Sportarten, dass sie denen aus dem Weg gehen.
Angelique Kerber streamte kürzlich ein Match von sich auf Facebook, unterstützt von DAZN. Der Livestream für Sportler also künftig ein Mittel zur Eigenpromo? Sport1-Chef Dirk Seemann.
Wenn ich jetzt als Sportler mein Tennisspiel, weil ich sehr viel an Preisgeldern verdiene und gar nicht so davon abhängig bin, ob das jetzt im TV gezeigt wird in Deutschland beispielsweise, dann streame ich es in Deutschland für meine Fans und auch vielleicht für meine Markenbekanntheit.
Wenn Sportler so ihre Bekanntheit steigerten, sei das auch nicht verwerflicher als eine Autogrammstunde im Supermarkt. Allerdings dürfe es nicht sein, dass solche exklusiven Streams dann von Sponsoren verbreitet würden. Das sei für Medienhäuser eine größere Gefahr als das Streaming durch die Sportler. Ähnliche Befürchtungen hat Roman Steuer, Executive Vice President Sport von Sky Deutschland.
Wir müssen dann schon aufpassen, dass die Felder nicht verwischt werden. Aber vor allen Dingen dann, wenn es um die lizenzierten Bilder geht, das heißt die, die interessant sind, oder wenn es um exklusive Inhalte geht. Weil wir auch nicht wollen, dass dann ein Spieler seinen Karriererücktritt vielleicht exklusiv auf seiner Plattform kommuniziert, nicht in Abstimmung mit dem Verein oder so etwas.
Welcher Sport wird sich also im Livestream etablieren? Dirk Seemann?
Das werden die Sportarten sein, die jetzt auch olympisch nachrücken oder die halt eben jung sind. Weil du orientierst dich ja mit den Streaming-Plattformen nach den Sehgewohnheiten des Zuschauers und die jungen Zuschauer sind eben nicht mehr gewohnt, lineares Fernsehen so intensiv zu nutzen und dann werden die auch ihre jungen Sportarten da gucken.
Jaco Kareitzer von 7 Sports ist überzeugt, dass das lineare Fernsehen vom Streaming profitieren wird.
Das Digitale macht uns dann vielleicht sogar Dinge möglich, sie langsam wachsen zu lassen, gucken, wie funktionieren bestimmte Dinge. Und wenn wir eine bestimmte Größenordnung erreicht haben, dann zu sagen, jetzt macht es aber Sinn, komm, lass uns mal es im TV ausprobieren. Und diese Spielwiese haben wir in der Vergangenheit nicht mehr gehabt.
Streaming als neuer Ausspielweg für Sender, Verbände und Sportler. Jederzeit und überall. Die Sender wissen, dass sie gut daran tun, dran zu bleiben. Denn eigene Livestreams produzieren, so sieht man in Zeiten von Facebook und Instagram, kann inzwischen fast jeder.
Streamingdienste und wie sie die Sportarten verändern, darüber berichtete Viktoria Reit. Digital bleibt es auch bei unserem nächsten Thema und der Frage, braucht der Sport den E-Sport? Dazu haben gestern Abend bei der 8. Sportkonferenz hier im Deutschlandfunk zahlreiche Experten diskutiert, auch mit Athleten, Gamern und einem engagierten Publikum im Kammermusiksaal. Bastian Rudde fasst die wichtigsten Aspekte zusammen.
An einem Tisch mit 10 Laptops sitzen ebenso viele junge Männer. Die einen rote Trikots, auf denen E-Sports Cologne und Sporthochschule steht. Die anderen Aachener Studenten in schwarzen Hemden. Sie bekämpfen sich in League of Legends, einem Gaming-Klassiker, live kommentiert.
Vayne kann jetzt hier nochmal 2 Leute töten. Das heißt, nur noch eine Person auf Aachener Seite am Leben. Und jetzt hier die Möglichkeit von Köln wahrscheinlich, während die Aachener noch tot sind, das ganze Spiel zu beenden.
Also es geht darum, dass man 5 gegen 5 spielt. Und wer zuerst den Nexus heißt, das ist so ein Diamant in der Basis der Gegner. Wenn man den zerstört, dann gewinnt man das Spiel.
Nadia Al-Enesi ist Managerin des Aachener Hochschulteams. Sie sagt, ein Spiel wie League of Legends, das ist für sie nicht nur E-Sport, sondern auch Sport im klassischen Sinne.
Also natürlich ist es körperlich nicht so anstrengend wie normaler Sport, aber da zum Beispiel Schach ja auch als Sportart gilt, finde ich, dass E-Sport auch als Sportart gelten sollte, weil man überlegt sich halt Taktiken, die man dann zusammen als Team spielt. Es fordert einen eher mental.
Für mich ist es eher kein richtiger Sport. Ja.
Kontert Marcel Kirstges auf der Sportkonferenz des Deutschlandfunk. Kirstges ist Leichtathlet und Medaillengewinner bei deutschen Meisterschaften.
Man hat so eine Hand-Augen-Koordination und man trainiert schon auch Sachen, wenn man Computer spielt. Aber ja, die Griechen haben ja früher schon immer gesagt, so gesunder Körper, gesunder Geist, das gehört irgendwie zusammen. Und ich sag mal, ja, man könnte theoretisch auch ein professioneller E-Sport-Gamer sein und 200 Kilo wiegen. Und das ist halt genau die Krux an der Geschichte.
Sport oder E-Sport? Viele große Fußballvereine trennen da kaum noch, haben eigene E-Sport-Teams, um neue Fans zu gewinnen. Die Branche will in Deutschland aber auch rechtlich anerkannt werden und war froh über den Koalitionsvertrag, den Union und SPD Anfang letzten Jahres präsentierten. Darin steht, dass die GroKo E-Sport als eigene Sportart anerkennen will. Damit geht es aber zu langsam, kritisiert Hans Jagno, Präsident des E-Sports-Bund Deutschland.
Wir wünschen uns hier mehr Dynamik, mehr Bewegung und ganz konkret eine Gesetzesinitiative zur Anerkennung der Gemeinnützigkeit als Sportart für den E-Sport.
Weniger Steuern zahlen müssen, das wäre einer der Vorteile für den E-Sport-Bund und die bisher knapp 60 reinen E-Sport-Vereine in Deutschland.
Mein Wunsch ist, Gemeinnützigkeit muss in dieser Legislatur kommen.
Verspricht SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil mit Blick auf das planmäßige Ende der Legislaturperiode 2021.
Dass wir uns darum kümmern, dass junge Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren wollen, auch sozial engagieren wollen, die sagen, wir wollen dort uns um Strukturen kümmern, wir wollen füreinander da sein, wir wollen Dinge voranbringen, dass wir uns als Politik um die kümmern. Und da müssen wir Entscheidungen treffen, die nochmal andere sind, als das heute der Fall ist.
Gamer vom Sofa in den Verein holen, das ist die eine Seite. Suchtgefahr, der Vorwurf der Gewaltverherrlichung und die große Marktmacht kommerzieller Spielehersteller gehören beim E-Sport allerdings auch dazu. Gründe für den Deutschen Olympischen Sportbund, eher zurückhaltend zu sein. Der DOSB kann sich E-Sport unter seinem Dach nur dann vorstellen, wenn das virtuelle Spiel auch dem einer echten Sportart wie Basketball, Tennis oder Handball entspricht, sagt Vorstandschefin Veronika Rücker.
Natürlich haben sie eine attraktive Zielgruppe mit jungen Menschen. Wir aber sagen tatsächlich, dass wir gefordert sind, den Kern dessen, was uns als organisierten Sport ausmacht, den zu bewahren. Und das alleinige Ziel der Mitgliedergewinnung und Bindung kann für uns nicht ausschlaggebend dafür sein, dass wir uns sozusagen so weit öffnen, dass wir damit möglicherweise das, was uns im Kern ausmacht, dass wir das aufgeben.
League of Legends, das Spiel vom Showwettkampf zwischen Aachener und Kölner Studenten, gehört für den DOSB eher nicht zu seinem Kern. Zu dem des E-Sport-Bundes allerdings auf jeden Fall. Und allein das zeigt, dass klassischer und virtueller Sport in Deutschland trotz einiger Überschneidungen noch recht weit auseinanderliegen.
Vielen Dank an beide Teams, dass ihr hergekommen seid, um hier uns zu zeigen, wie das im E-Sport hier ablaufen kann.
Die 8. Sportkonferenz zum Thema Braucht der Sport den E-Sport? Zusammengefasst hier von Bastian Rudde. Noch mehr Eindrücke davon gibt's auf deutschlandfunk.de/sportkonferenz. Reinklicken lohnt sich wie immer auf jeden Fall. Der deutsche Handballmeister SG Flensburg-Handewitt hat Berichte über entwürdigende Rituale in seiner Jugendakademie kommentiert. Dieses Ritual betreffe nicht den Verein, die Akademie sei unabhängig. Dennoch verurteile man das dort Geschehene auf das Schärfste, sagte SG-Geschäftsführer Dirk Schmeschke dem SID heute. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel und der Deutschlandfunk hatten gestern berichtet, Jugendspieler hätten sich in dem Handballinternat einem Aufnahmeritual unterziehen müssen, bei dem ihre Brustwarzen mit einer Rohrzange umgedreht wurden, während Mitspieler sie festhielten. Jetzt wird es gleich langsam Zeit für die Nachrichten. Nachher ab 22.50 Uhr, dann gibt es wieder mehr Sport aktuell. Tschüss, bis dann, sagt Astrid Rawohl.